Die Ankündigung im Tempel. Lukas, der Arzt, schreibt alles ganz genau auf, hat alles analysiert und gibt uns einen genauen Bericht, wie das alles so gewesen ist. Da heißt es, und ich gehe jetzt erstmal mit euch durch den Text und erkläre so ein paar kleine Dinge, und dann gibt's noch mal drei kurze Punkte. In den Tagen des Herodes, des Königs von Juda, lebte ein Priester mit Namen Zacharias aus der Abteilung Abias. Und seine Frau war von den Töchtern Aarons und ihr Name war Elisabeth. Herodes, bekannt durch den Bau des Tempels, liebte Prunk und große Bauten, war aber auch grausam und nicht ganz so integer, also nicht ganz vertrauenswürdig. Zacharias ist ein Priester, gehört zu dem Geschlecht der Priester. Der Name heißt übersetzt, Jahwe hat erinnert, also Gott hat erinnert. Ankündigung im Tempel knüpft an das, was schon von Gott vorausgesagt wurde, werden wir gleich feststellen, wenn es im Text weitergeht. Gott erinnert sich an sein Volk, Gott redet wieder, Gott kündigt seine Ankunft in dieser Welt ganz neu an. Die Priesterschaft hatte 24 Abteilungen und dazu gehört auch die Abteilung Abia. Und die haben sich den Dienst geteilt. Zweimal im Jahr war eine Abteilung dran, im Tempeldienst das Rauchopfer zu bringen, also dann die Menschen, die Gemeinde, das Volk vor Gott zu vertreten im Allerheiligsten. Da durfte nicht jeder rein. Das war im Zugang nur für die Menschen, die sich vorher gründlich gereinigt hatten, jetzt nicht nur körperlich, sondern auch geistlich, die vor Gott stehen konnten, die dieses Amt hatten, Mittler zu sein zwischen Gott und den Menschen. In diesem Jahr ist die Abteilung von Zacharias dran. Elisabeth, auch aus einem Priestergeschlecht, das hören wir hier, Aarons Geschlecht, eine ganz gläubige Familie in der Religionsgemeinschaft, im Glauben, aktiv, verhaftet, engagiert, mit dabei in den Funktionen, die Gott seiner Gemeinde damals oder seinem Volk damals so gegeben hatte. Das war das, wie Gott Menschen begegnet im Tempel, wie er dort handelt, vergibt, gerecht spricht, da waren sie ganz dabei. Es heißt über die beiden in Vers 6, sie waren aber beide gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Rechtsbestimmungen des Herrn. Das ist ein ganz steiler Satz, wenn man sich das überlegt. In allen Geboten, also da wüsste ich schon, was ich heute schon alles wieder falsch gemacht habe, dass ich das nicht von mir sagen könnte. Aber sie waren Menschen, die sich darum bemühten, alles so zu machen, wie es Gott gefällt. Und sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war. Und beide waren in fortgeschrittenem Alter. Zwischen diesem einen Satz, sie haben in allen Dingen Gott gefallen, und dem anderen Satz, sie hatten kein Kind, liegt eine ganz große Spannung in der damaligen Zeit. Denn kein Kind zu haben, war damals ein Zeichen, Gott segnet diese Beziehung nicht oder diesen Menschen nicht. Das ist eine Strafe, eine Last, die Gott auflegt. Zum Glück denken wir heute nicht mehr so, weil wir wissen, dass Gott verschiedene Wege führt und dass Menschen unterschiedlich auch von Gott geführt werden, mit Kindern, ohne Kinder, mit Ehe, ohne Ehe. Und alles vor Gott auch seinen Platz und seinen Raum hat. Aber in der damaligen Zeit war es so, dass die Menschen da sehr drunter gelitten haben, also ein rechtschaffenes Leben zu führen und trotzdem diesen entscheidenden Wunsch nicht gewährt zu bekommen. Da denkt man schnell, da muss doch was nicht ganz stimmen, da ist doch irgendwas nicht in Ordnung. Beide waren im fortgeschrittenen Alter, ich würde jetzt mal so übersetzen, frei. Das Thema war abgeschlossen, das hatte sich erledigt. Und dann geht's weiter. Es geschah aber, als er seinen Priesterdienst vor Gott verrichtete, zur Zeit, als seine Abteilung an die Reihe kam, da traf ihn nach dem Brauch des Priestertums das Los, dass er in den Tempel des Herrn gehen und räuchern sollte. Das wurde ausgelost. Und kein Priester durfte das in seiner Lebenszeit zweimal machen, sondern das war eine einmalige Chance, diesen Tempeldienst verrichten zu dürfen. Das war so ein hohes Amt. so ein besonderer Moment im Leben eines Priesters, auf den man vielleicht gewartet hat, den man aber nicht selbst bestimmen konnte, sondern der durch das Los im Gebet vor Gott quasi bewegt wurde, dass Gott doch zeigen soll, wer jetzt derjenige ist, der dieses Amt in diesem Jahr ausführen soll. Und es trifft unseren Zacharias. Ein ganz großes Glück, ein Glückstag, könnte man sagen, in seinem Leben. Jetzt darf er diesen ganz besonders wichtigen Dienst einmal im Leben verrichten. Ein großartiges Geschenk. Die Krönung seiner Karriere, könnte man auch sagen, wenn man es weltlich sehen will. Also etwas, was nie wiederkommen wird. Ein ganz besonderer Moment in seinem Leben. Seine Abteilung ist dran und ihn trifft das Los. Die ganze Menge des Volkes betete draußen zur Stunde des Räucherns. Da erschien ihm ein Engel des Herrn, der stand zur Rechten des Räucheraltars. Und Zacharias erschrak, als er ihn sah, und Furcht überfiel ihn. Und der Engel sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias. Diese Worte kommen uns in der Adventszeit sehr bekannt vor. Fürchte dich nicht, fürchtet euch nicht. Da, wo Gottes Wirklichkeit so mitten in unser Leben kommt und selbst wenn es an so einem heiligen Ort ist, an dem man sie eigentlich erwartet, denn deswegen ist dieser Ort ja so geschützt, dass da nicht jeder einfach reinlaufen kann, weil es ein Ort ist, an dem Gott anwesend ist. Interessant, dass er, der sein Leben lang diesen Priesterdienst macht, mit Gott verbunden ist, so erschrickt, Ehrfurcht empfindet, nochmal ganz neu ergriffen wird von der Größe Gottes und der Realität Gottes. Und ich glaube, das haben viele von uns oder wir alle wahrscheinlich irgendwann schon mal erlebt, dass man plötzlich wieder ganz neu versteht, dass Gott wirklich Gott ist und nicht das, was wir uns von ihm vorgestellt haben. Dass er doch noch ganz anders und noch viel größer ist, als wir es bis jetzt gedacht haben. Und dass seine Heiligkeit umwerfend ist, manchmal auch im wörtlichen Sinn. Aber manchmal auch innerlich, dass man so neu begreift, was für einen großartigen Gott es eigentlich gibt und dass der sich uns zeigt und offenbart. Dieser Engel, der da steht, spricht: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört worden und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Ob er jetzt erst recht einen Schreck bekommt, im fortgeschrittenen Alter nochmal ein Kind und dann noch mit so einem besonderen Namen und einem besonderen Auftrag. Johannes heißt Jahwe, also Gott hat Gnade erwiesen. Gott hat das Gebet erhört, wird hier gesagt. Ich weiß nicht, ob er immer noch dafür gebetet hat oder ob er das mit dem Alter abgeschlossen hat und gesagt hat, okay, das Thema ist durch. Du sollst ihm den Namen Johannes geben. Viele Jahre des Wartens, nicht nur 4 Wochen bis Weihnachten, sondern viele Jahre des Wartens. Und dann ist der ersehnte Tag da, an dem er diesen Tempeldienst verrichten darf. Und dann noch so eine Verheißung obendrauf. Er wird dir Freude und Frohlocken bereiten. Und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und mit Heiligem Geist wird er erfüllt werden, schon von Mutterleib an. Ein Freudenkind, ein Kind, das Freude und Frohlocken bringt? Ja, sicherlich. Wir wissen nicht, ob Zacharias als betagter Mann noch mitbekommen hat, wie dieses Kind später umgebracht wird als erwachsener Mann, wie sein Leben endet. Das weiß er nicht und das hat er vielleicht auch gar nicht mehr miterlebt. In Gottes Zeitplan ist das alles schon eingeschlossen. Gott weiß, was er tut und wann er es tut. Er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und Getränke wird er nicht trinken. Das ist eine Anspielung. Genau das Gleiche wurde auch über andere Propheten gesagt. Das erwähne ich jetzt nicht. Das könnt ihr mal nachlesen. Das ist jetzt zu detailliert. Aber es ist spannend, wie viele Verheißungen oder auch Geschichten aus dem Alten Testament allein in dieser Begegnung anklingen. Da kann man sich mal hinsetzen mit einer Bibel, die sowas alles aufzeigt, oder einem Kommentar und sich das angucken. Das lohnt sich. Da stecken ganz viele kleine Schätze in diesem Text. Viele von den Kindern Israel wird er zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Und er wird vor ihm hergehen, im Geist und in der Kraft Elias, um die Herzen der Väter umzuwenden zu den Kindern und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Zurüstung, Vorbereitung, den Weg vorbereiten, das sind ja Texte, die wir immer wieder auch in der Weihnachtszeit lesen, in der Adventszeit. Ich lese euch das vor, was in Jesaja 40 über den gesagt wird, der vorausgeht, über diesen Johannes. Eine Stimme ruft: In der Wüste bereitet den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße unserem Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Was uneben ist, soll gerade werden, und was hügelig ist, zur Ebene. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren, und alles Fleisch miteinander wird sie sehen, denn der Mund des Herrn hat es geredet. Eine der Verheißungen, die in der Adventszeit oft vorgelesen oder auswendig gelernt werden. Wir mussten die als Kinder noch alle auswendig lernen und dann immer aufsagen im Advent. Zacharias bekommt die Verheißung des Vorläufers, denn nach ihm wird noch jemand anders kommen. Er ist sozusagen der Wegbereiter, der Sohn des Zacharias als Wegbereiter für den Messias. Zacharias sprach zu dem Engel: Woran soll ich das erkennen, denn ich bin ein alter Mann und meine Frau ist in fortgeschrittenem Alter? Und der Engel antwortete und sprach zu ihm: Ich bin Gabriel. Gabriel taucht auch mehrmals in der Bibel auf. Es gibt Gabriel und Michael, die namentlich erwähnt werden in der Bibel. Gabriel ist der, der später auch der Maria begegnet und ihr ankündigt, dass der Messias geboren werden wird. Gabriel, die Stärke steckt in seinem Namen. Gabriel, Gott, Gottes Held. Dieser Engel erscheint, nennt sich namentlich und verkündet: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht und bin gesandt, zu dir zu reden und dir diese frohe Botschaft zu bringen. Siehe, du wirst stumm sein und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Nicht über das reden, was man gerade so Beglückendes erlebt hat, das ist unheimlich hart. Das geht einem ja schon so, wenn man ein schönes Geheimnis anvertraut bekommt, wo man sich drüber freut, aber bitte noch nicht weitersagen. Das ist schwer, dann den Mund zu halten. Und wenn man an so einem Glückstag so eine gute Nachricht bekommt, so eine freudige, lebenserfüllende Nachricht: Aus meinem Leben wird etwas entstehen, was über die Generationen hin noch weiter besteht. Aus meinem Leben, aus meinem noch zu erwartenden Sohn wird der Wegbereiter des Messias sein. Das ist für jemanden, der im Alten Testament zu Hause war, gar nicht zu fassen. Und dann wird der Mann stumm und darf es nicht erzählen, kann es nicht erzählen, kann seine Freude nicht teilen, kann auch Elisabeth nicht erzählen, was los ist, kann auch den Menschen, die draußen stehen, nicht erzählen, was los ist. Als er aber herauskam, das Volk wartete auf Zacharias und sie verwunderten sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er aber herauskam, konnte er nicht zu ihnen reden und sie merkten, dass er im Tempel eine Erscheinung gesehen hatte. Und er winkte ihnen und blieb stumm. Jetzt macht doch mal das Zeichen des Winkens, wie ihr euch vorstellt, wie Zacharias gewunken hat in dem Moment. Ich sehe nicht viele Hände, versucht's mal. Ich sehe alles Mögliche, ja, wunderbar, so und so. Wie hat er gewinkt? Die einzige Form der Kommunikation, das kann sich jetzt jeder ausmalen. Wie würde ich reagieren, wenn ich nichts mehr sagen kann und lasst mich in Ruhe oder ich weiß es nicht, fragt mich nichts, ich kann nicht reden, ich weiß nicht, wie er sich verständlich gemacht hat. Man kann sich jetzt alles Mögliche ausmalen. Vielleicht hat er auch beschwichtigend, alles ist in Ordnung, alles ist gut, mir geht's gut, wie auch immer. Was anderes bleibt ihm nicht. Er muss es so stehen lassen und in der Stille verarbeiten, was er erlebt hat, was er gehört hat. Und auch das kennen wir aus der Weihnachtszeit. Maria, die alle diese Worte in ihrem Herzen bewegt und nicht mit jedem gleich drüber reden kann. Die Stummheit, die Stille als ein Zeichen, da gibt es vielleicht gar keine Worte für das, was er gerade erlebt hat. Und es ist ja auch ein Stück weit eine Strafe, eine Last. Er hat nicht geglaubt, also darf er jetzt auch nicht als der strahlende Glaubensheld sich verkünden und sagen, mir ist der Herr erschienen und ich habe diese Erkenntnis und mit mir und meinem Sohn, das wird alles super, ne? Wenn ich jetzt erstmal hier und dann, wenn unser Sohn geboren wird, dann werdet ihr alle sehen, wie es weitergeht. Das alles bleibt ihm verboten. Das kann er nicht bringen. Er ist stumm. Jetzt noch die drei ganz kurzen Punkte. Die Zeit ist da, der Ort ist klar. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Hier ist jetzt die Zeit erfüllt für den, der vorbereitend vor dem Messias hergehen soll. Die Zeit ist da. Viele Jahre hat Zacharias gewartet und gebetet, seinen Dienst treu durchgeführt, geglaubt, festgehalten an Gott, obwohl seine Träume und Wünsche nicht in Erfüllung gingen. Deswegen nicht weniger gerecht gelebt, sondern gerade alles getan, alles investiert in die Beziehung zu Gott. Ein langes Warten und dann ein perfektes Timing. An dem Tag, als die Zeit erfüllt war, hat er den Tempeldienst, wird er ausgelost, erscheint ihm der Engel und danach wird seine Frau schwanger. Anhaltendes Gebet, aber eine ganz andere Erhörung des Gebetes, als er es sich vorgestellt hat. Vertrau auf Gottes Zeitplan. In allem, was du erlebst, vertrau darauf, dass Gott weiß, wann was für dich das Richtige ist. Wann er deine Gebete erhört und wie er sie erhört. Vertrau ihm, dass er die Zeit im Blick hat. Und dass da, wo du Dinge schon abgehakt hast, Gott immer noch dran interessiert ist und dran bleibt. Das heißt nicht, dass alle Wünsche sich erfüllen. Das heißt nicht, dass alle Gebete so erhört werden, wie wir sie uns ausmalen oder wünschen. Aber es lohnt sich, dran zu bleiben. Denn bei Gott ist das nicht verloren, es geht nicht unter. Er vergisst es nicht. Er sieht das Gebet. Er hört das Gebet. Vertrau auf Gottes Zeitplan, bete weiter. Tu weiter das, was Gott dir an Glaubensleben schon geschenkt hat. Erweitere deine Grenzen, investiere in die Beziehung mit Gott und halte fest, dass er seine Verheißungen zu seiner Zeit erfüllt. Zweitens, Zeit zu warten, Zeit zu schweigen. Zeit, stumm zu sein vielleicht, sich zurückzuhalten, keine Räuberstorys zu erzählen, nicht aufzubauschen, was man hat, damit man gut dasteht. Es bleibt zwischen Gott und ihm, es darf zwischen Gott und dir bleiben, was Gott dir zugesagt hat. Die tiefsten Dinge mit Wort Gott finden oft keine Worte. Und sieh, dass dein Leben in einem größeren Zusammenhang steht. Zacharias kommt aus einem Priestergeschlecht. Vor ihm gab es viele Generationen, die diesen Dienst ganz treu durchgeführt haben, aber nicht solche großartigen Dinge erlebt haben. Und dennoch sind sie Mitwegbereiter. Johannes der Täufer ist einer derer, die öffentlich auftreten, die von Gott begnadet sind, die von Gott den Auftrag haben, zur Umkehr zu rufen und die Menschen reagieren darauf. Aber jeder einzelne Mensch, der darauf reagiert, ist auch ein Wegbereiter. auch wenn wir die Namen nicht kennen, auch wenn er nicht in der Bibel auftaucht. Jeder, der dem Weg Gottes folgt, ist ein Mittäter, Mitvorbereiter, einer, der den Weg Gottes in dieser Welt mitebnet. Es kommt nicht darauf an, und das ist das Problem in unserer individualisierten Zeit und Gesellschaft, dass ich in meiner Lebenszeit alles erlebe, dass ich in meinem Leben Glück erfahre, dass ich in meiner Generation alles schon erfüllt bekomme, sondern sieh dein Leben in dem großen Zusammenhang Gottes, deiner Familiengeschichte, der Gemeindegeschichte, der Weltgeschichte. Und vielleicht bist du nie einer der großen Namen und großen Helden, die auftauchen, aber einer derer, die den Weg bereiten durch ihr eigenes Leben, in der Nachbarschaft, in der Schule, in der Arbeit, da wo du lebst. Vertrau darauf, dass du vielleicht nicht derjenige bist, aber jemand, der nach dir kommt. Vertrau darauf, dass die Kinder oder die Enkel oder die Urenkel, dass die Kinder, die du in der Schule unterrichtest oder die mit deinen Kindern spielen oder die Generation nach dir, dass die auch in Gottes Plan einen Platz haben. Und vielleicht bist du eins dieser Bindeglieder und gar nicht der Prophet oder der Priester. Drittens, Zeit zu dienen. Er bleibt im Tempeldienst, das war immer eine ganze Woche. Nach diesem Erlebnis macht er ganz normal seinen Tempeldienst weiter und erst als die Woche rum ist, geht er nach Hause. Er ist jetzt nicht jemand Besonderes geworden, der jetzt nicht mehr die ganz alltäglichen normalen Dinge tut, sondern er bleibt in dem, was Gott ihm aufgetragen hat. Er geht seinen Weg weiter mit Gott, ganz unaufgeregt, könnte man sagen. Er tut das, was zu tun ist. Er lebt in der Treue. Er bleibt Gott treu. Und er erlebt, dass Gott seine Verheißungen erfüllt. Advent, warten. Warten kann unheimlich spannend sein, wenn man schon weiß, worauf man wartet. Und wenn man die Offenheit hat, dass Gott es noch viel besser macht, als wir es uns überhaupt vorstellen können. Dass es vielleicht ganz anders ist, als wir dachten, aber dass es genau das ist, was in Gottes großen Zeitplan hineinpasst, der über die Generationen hinweg geht, der nicht nur den Einzelnen sieht und sein Schicksal und sein Leben, sondern alles, was dieser einzelne Mensch bewirkt in der Umgebung, bei den Menschen, mit denen er zu tun hat, an Investitionen in die nächste Generation, in die nächsten Generationen. Keiner von uns weiß, was aus den kleinen Menschen wird, die jetzt gerade unten im Kinder-CT sind. Investition in die Generation, die vielleicht dann große Dinge tut für Gott und vielleicht irgendwann mal in der Kirchengeschichte auftauchen. Wer weiß? Hoffentlich. Und wenn nicht, dann sind sie vielleicht die, die Gottes Weg in dieser Welt in der nächsten Generation vorbereiten, die das Evangelium dahin bringen, wo es gebraucht wird. Wir können heute mithelfen, wir können heute die Position einnehmen, den Segen, den wir haben, weiterzugeben und ganz normal unser Leben zu leben zur Ehre Gottes, so wie Zacharias und Elisabeth, Menschen zu sein, die in den Dingen des Alltags, des Lebens versuchen, Gott zu gefallen, das zu tun, was gut und richtig ist. Lass uns beten. Herr, wir danken dir, dass du unser Leben im großen Zusammenhang siehst. Auch wenn wir manchmal so gefangen sind in unserem Alltag, in unserem Kleinkrieg, in den eigenen Wünschen und Begierden und ja, in dem, was uns fehlt, was uns ärgert, was wir wollen, hilf uns immer wieder, diesen Blick auf deinen Plan, auf deinen Weg zu öffnen. Dass wir die großen Zusammenhänge entdecken, dass du uns im Blick hast, ganz persönlich, unsere Gebete hörst, aber dass du uns einbindest in etwas Größeres, in deinen Weg in dieser Welt, dass wir mit dir in dieser Welt Bahn schaffen können für das Evangelium, für die gute Nachricht, für dich selbst. Danke für alles, was du uns schenkst. Danke, dass wir dir begegnen dürfen, immer wieder neu. Amen.